Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender. Hi.
Ja, hi.
Ich würde ganz gerne eine Tradition brechen und mit einem Rapper-Zitat starten. Mhm. I just find myself happy with simple things, appreciating the blessings God gave me.
Das ist ein sehr, sehr gutes Zitat.
Ist von DMX. Rest in Peace. Er ist schon ein bisschen ein Held unserer Kindheit.
Ich glaube, dadurch, dass man jetzt schon vor einigen Tagen mitbekommen hat, was da passiert sein soll, waren die meisten schon, ich sag mal, darauf gewappnet, dass das passiert.
Ja.
Er ist unglaublich jung gewesen, mit 50 jetzt gestorben. Und du hast natürlich recht, er hat die, vor allem die 90er, aber auch so die Nullerjahre, Anfangs Nullerjahre, hat er so krass geprägt. Und ich habe heute richtig Gänsehaut gehabt, weil ich mir dachte, wow, vor ja so ziemlich genau 20 Jahren ist Lia gestorben.
Ja.
Und da war er derjenige, der da mit ganz vorne stand und sehr um sie getrauert hat und ja auch das Intro gesprochen hat für Miss You, den letzten Song, den Lia im Prinzip noch veröffentlicht hat, wobei der kam dann raus, ne, kurz nachdem sie gestorben ist. Aber das hat mich sehr getoucht. Das ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre her und 20 Jahre später, ja, ist er jetzt gestorben.
Ja, er ist so immer so ein Auslöser für den nüchternen Sascha, der dann auch mal auf die Tanzfläche geht, weil nüchtern siehst du mich da eigentlich eher selten. Und so traurig das auch ist, aber jedes Mal, wenn dieser eine Song läuft und dann einfach der ganze Club brüllt, Suck my dick.
Ja, Mann.
Das ist so, also ich meine, das ist jetzt vielleicht so nicht das, worauf man stolz ist oder worauf man gerne zurückschaut oder wo jetzt irgendwie sein Umfeld drauf zurückschaut. Aber man wird jedes Mal an ihn denken, wenn dieser Song läuft oder wenn andere Songs laufen. Warum lachst du jetzt schon wieder? Es ist schon eine kuriose Verbindung, die hier gerade hergestellt wird, oder?
Ich stelle mir nur gerade vor, wie... Oh, ich habe das Gefühl, das ist gerade nicht so respektvoll, aber das ist auch gar nicht böse gemeint, nur es wird Menschen geben, die jedes Mal an ihn denken werden, sobald sie den Satz hören, Suck my dick. Und das ist halt das so.
Aber er hatte auch melancholische Lieder, viel mit Gott auseinandergesetzt.
Ach,
und so.
Am Ende des Tages ist es ja auch gar nicht der Inhalt, der einen rührt, sondern die Verbindung, die man hat zu einem bestimmten Song, ne? Zu einer bestimmten Zeit, zu einem Lebensabschnitt. Und er war ein Künstler mit einem ganz, ganz krassen Wiedererkennungswert. Also egal, ob du in der Hip-Hop-Szene oder in der Rap-Szene irgendwie unterwegs bist, du weißt einfach, wer DMX war. Oder
brutale Stimme.
Absolut, ja. Und du hast ihn auch sofort wiedererkannt. Und aber das ist vielleicht auch das Schöne an dieser ganzen Sache, denn als Künstler stirbst du eigentlich nie so ganz.
Ja,
irgendwas bleibt ja immer und es gibt so passende Beispiele dafür. Michael Jackson, Aaliyah, über die wir gerade gesprochen haben, Frank Sinatra, Billie Holiday, also ja, die großen Künstler, die bleiben noch viele, viele, viele Jahre nach ihrem Tod noch gewissermaßen fast schon am Leben.
Ja.
Total. Durch uns Fans und die noch weiterhin die Musik hören.
Ja, und durch die Tanzfläche auch.
Ja.
Rest in Peace oder Rest in Power. Großartiger Typ. Mir ist eben etwas Kurioses widerfahren. Wir waren ja eben wieder syrisch essen, beziehungsweise syrisches Essen holen, weil Hashtag Corona. Ich war vorher am Geldautomaten, ich wäre gerne drin gewesen, das Geld rausgeholt. Ich war am Geldautomaten. Und neben mir war ein Geldautomat, wo du Geld einzahlen kannst. Und da können wir Leute wirklich mit so richtig dicken Beuteln und Münzen. Und genauso ein Mensch war da mit dickem Beutel mit Münzen drin. Und es hat irgendwie was nicht funktioniert. Und dann hat er mich so angeguckt und hat gesagt, entschuldigen Sie, sind hier Kinder drin? Ich so, nee, hier sind keine Kinder. Warum? Und dann schreit er, weil dieser Hurensohn-Automat meine Münzen nicht annimmt. Er hat jedes Mal unten an diesen Schlitz gemusst und das Geld rausgeholt, zurück in den Beutel und wieder reingekippt. Und der Automat wollte seine Münzen einfach nicht haben. Aber geil, dass er fragt, so, ja, sind Kinder hier? Nein, ja, dann will ich jetzt auch Hurensohn sagen.
Ich glaube, dass er dich, und das ist gruselig, weil dir dann scheinbar dasselbe passiert ist wie mir heute. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf. Scheinbar hat er dich das gefragt, weil er vielleicht sich auch nicht ganz sicher war, ob du noch unter 18 bist. Und das, ja voll, das würde passen, denn ich wurde heute an der Tankstelle nach meinem Ausweis gefragt, als ich neben einem Kaffee noch was anderes gekauft habe. Und ich habe sie angeguckt und dachte mir, Girl, du bist meine beste Freundin den ganzen Tag über. I love it. Vielen Dank an dich da draußen, die hört uns bestimmt. Das hat mich heute Morgen so glücklich, es war das beste Kompliment der ganzen Woche, das ich bekommen habe.
Ja. Weißt du, was das, glaube ich, ist? Das ist, glaube ich, der Mundschutz.
Das ist meine jugendliche Art und Weise.
Weil Ich meine, der Mundschutz nimmt ja schon mal ein Drittel, wenn nicht sogar mehr, des Gesichts weg. Sprich, potenzielle Falten sind auch nicht da. Ein potenzieller Bart, den ich ja eh nicht so ausgeprägt
habe. Nein, ich habe noch keine Falten.
Grübchen. Grinsegrübchen.
Verarschst du mich?
Ich sehe sie. Hi. Nein, das ist ja nicht so, was du vom Alter.
Nein.
Grübchen
nein.
kriegst du, wenn du viel lachst.
Warte mal, willst du mir. Hä?
Lächel mal. Das ist kein Lächeln. Da!
Ja,
ich sehe sogar zwei pro Seite.
Ja, ich lächle. Ich habe. Ja, es sind halt Grübchen, aber es sind keine Falten.
Nee, es sind auch keine Falten.
Ey, du weißt, ich komme damit überhaupt nicht klar.
Ach.
Ich gebe das ganz offen zu. Ich schiebe mir Filme darauf, weil pass auf, mein Gesicht war. Oh, das klingt furchtbar arrogant, aber ich war immer zufrieden mit meinem Gesicht.
Hm. Solltest du heute sein.
Und die Maske, und das ist das Tolle an der Maske, sie verbirgt oder sie kaschiert so ein bisschen meine orientalischen Augenringe. Und ich fühle mich tatsächlich mit Maske auch schön, weil meine Augen zum Geltung kommen. Und ich denke mir, geil, ich will diese Maske gar nicht mehr ablegen. So,
ja,
jetzt macht
ja.
es mich fertig, dass du sagst, ich hätte sowas wie Falten.
Es sind ja Grübchen.
Ja, ist okay.
Ich krieg so ein bisschen, ist mir heute aufgefallen, ganz, ganz leichte Segelohren davon. Finde ich jetzt aber nicht schlimm, weil es ist immer noch besser als Corona. Also der Nutzen ist immer noch größer als das Risiko. Aber,
und es steht dir, Segelohren, finde ich. Ja, das passt irgendwie zu dir.
Echt?
Ja, du trägst Brille, du hast eine merkwürdige Lache, du hast Segelohren,
ich
deine
damit
Frisur
aus
geht
wie ein
gar
Affe.
Nicht. Nein, überhaupt nicht.
Ich kann gut Affen nachmachen. Warte. Das war gut,
wow,
oder?
Das war wirklich gut, ja.
Wo wir dann auch schon beim Artikel der Woche wären. Das war gar nicht geplant.
Oh, wow, okay.
Es kam voll geplant rüber.
Überhaupt nicht, jetzt wo du es sagst, aber schon.
Ich habe bei Spiegel Online gelesen, es war nicht Corona, sondern da ging es um Gorillas. Das Max-Planck-Institut hat in Ruanda Gorillas beobachtet. Das sind, die hauen sich ja immer so total laut und total feste auf die Brust mit ihren Fäusten, mit aller Kraft. Und das hat tatsächlich nicht nur irgendwie primitive Paarungsgründe, Knickknack und so, sondern es ist eine Art Kommunikation. Je tiefer die Töne sind, desto mehr strahlst du aus, dass du groß und stark bist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleiner Gorilla bin und ich höre, oh krass, das sind aber tiefe Töne, die der da hat, dann heißt das, der ist besonders stark und besonders so Kante. Mhm. Wenn das aber hohe Töne sind, dann weiß ich, den hau ich um. Und der kann das ein Stück weit steuern und daraus liest sich für mich, dass es auch nicht nur Weibchen anzieht, sondern auch deeskalierend ist. So nach Motto, ey, ich bin der Stärkste hier, lass mal nicht prügeln. Gib mir einfach die Mädels so. Lass jetzt nicht hier um die Mädels prügeln, weil wir sind sehr intelligent, wir sind ja auch Primaten. Lass uns das jetzt ohne eine Schlägerei klären. Das fand ich schon ziemlich interessant, weil ich dachte bisher immer, ja, die hauen da ein bisschen drauf rum, bis dann so das erste Weibchen kommt und dann die Paarung. Nee, es ist tatsächlich Kommunikation. Ich fand's spannend.
Ja, finde ich auch. Stellt sich die Frage, wer von uns beiden die tiefere Affenstimme hat.
Die tiefere Affenstimme? Du meinst dieses Buh, 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 Buh.
Hau dir mal auf die Brust.
Warte. Das Kabel ist im Weg.
Boah, krass. Das muss man wehgetan haben.
Das, nee, das, mach du mal. Nein, mach mal feste.
Weißt du, wie das wehtut? Auf gar keinen Fall. Wow. Na, um Gottes Willen. Okay, du hast gewonnen.
Ja, aber ich finde es insofern faszinierend, also so dieses Deeskalieren. Also Gorillas würden jetzt zum Beispiel keine Kneipenschlägerei anzetteln oder Gorillas würden jetzt nicht sich gegenseitig bekriegen oder sowas. Ich fand es einfach faszinierend, wenn ein bisschen was bei der Evolution anders gelaufen wäre, wären wir vielleicht die Gorillas und die Gorillas wären die Menschen, weißt du? Und vielleicht wird es heute anders aussehen.
Ja, die Welt wäre eine bessere.
Vielleicht.
Höchstwahrscheinlich sogar.
Komische Gedanken, worauf mich einfach ein wissenschaftlicher Artikel bringt, aber das ist mein Artikel der Woche.
Aber das passt. Das erklärt oder das zeigt ja auch, dass Lesen wichtig ist, weil uns das ja auch zum Denken und Nachdenken anregt. Und von daher, mir macht es auch Spaß, einfach so random Artikel zu lesen. Also wie so ein Ich lese tatsächlich auch sehr gerne Wikipedia-Artikel, also einfach so zufällig. Und das macht ja auch Spaß zu gucken, wo man so landet, ja. Also weiß ich nicht, du landest bei einem Wikipedia-Artikel über, keine Ahnung, Räubusch-Tee und endest dann mit dem Genozid an irgendeinem Volk im Südosten Afrikas. Ich weiß es nicht so, aber ja. Das ist eine komische Verbindung, aber das geht halt bei Wikipedia
ist
sehr schnell.
Ist plausibel, weil ich glaube, der Räubusch-Tee kommt sogar aus Afrika.
So, und so funktioniert halt letztendlich irgendwie auch Wikipedia. Ja. Ne? Du kommst halt sehr schnell von einem Thema zum anderen und das macht echt Spaß und Voll. Du erfährst einfach Dinge, die du sonst nicht erfahren würdest. Das ist schon ganz cool.
Für die Verschwörungstheoretiker da draußen, wir recherchieren natürlich nicht bei Wikipedia, aber das, was dir bei Wikipedia passiert, das ist mir früher oft bei YouTube passiert. Mhm. Ich habe mich von Video zu Video geklickt und irgendwie bin ich nach Stunden, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mich früher oft mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt habe. Ich bin am Ende immer auf solchen Kanälen dann gelandet.
Mhm. Ja, der Algorithmus aber generell eigentlich bei jedem sozialen Medium oder auch auf jeder Website nervt mich zu Tode, weil das, also ich finde, das schränkt extrem ein. Bei YouTube ist das, finde ich, sehr, sehr auffällig.
Ja.
Und ja, das ist schwierig, aber egal, ja, was soll ich dir sagen?
Ja, Silicon Valley, ihr werdet uns sicher hören, bringt mal eure Algorithmen auf Vordermann, weil mir ist jetzt auch aufgefallen, ich habe hier so diese Buds, diese Bluetooth-Kopfhörer, die heißen ja von Apple AirPods und von anderen Firmen anders, die habe ich mir dann irgendwann bestellt, also ich habe mir vorher mehrere Marken angeguckt und mir so die Bewertungen angeguckt und so.
Ja, erspar uns die Details.
Und jetzt, du Motherfucker, und jetzt habe ich mir die bestellt. Jetzt werde ich aber vollgeballert mit Werbung. Also jetzt, wo ich die Werbung nicht brauche. Vorher hätte ich sie wirklich gebraucht, weil vorher bin ich wirklich in die Recherche gegangen, wie du ja gerade schon gemerkt hast. Und jetzt werde ich damit zugeballert. Warum ist das nicht andersrum? Ich dachte, wir sollen auf uns zugeschusterte Werbung bekommen, aber irgendwie, also bei mir funktioniert es nicht.
Okay.
Ja, vielleicht brauche ich doch so einen Chip, so einen Chip per Impfung.
Aber jetzt, wo du auch das Silicon Valley kurz erwähnt hast, weißt du, was ich richtig krass fand? Diese Woche habe ich gelesen, dass Elon Musk, der ja rund um Berlin da gerade so eine neue Fabrik hochzieht für Tesla, ausgerastet ist und schriftlich eine Beschwerde bzw. auch einen Hinweis eingereicht hat, weil er nicht mehr ertragen kann, dass Deutschland ein so krass bürokratisches Land ist. Hintergrund ist, dass dieses Werk, was er aufgebaut oder aufziehen möchte, es gibt da noch natürlich etliche Genehmigungsverfahren und es hat immer noch nach 18 Monaten gibt es keine Entscheidung darüber, wann es eine Entscheidung geben wird. Und Elon Musk ist jetzt nach diesen 18 Monaten scheinbar so krass angefasst, dass er sagt, ich kann das so nicht mehr, das ist nicht mehr akzeptabel, was in diesem Land passiert und ich muss jetzt ganz hochoffiziell, ich weiß jetzt nicht, ob es eine offizielle Beschwerde war oder einfach nur ein Schreiben oder so, und dann dachte ich mir, krass, es ist so peinlich, dass dieses Land gerade die komplett neue, Industrierevolution praktisch verpasst, nämlich die Digitalisierung.
Voll.
Und das hat ganz, ganz viel mit der deutschen Bürokratie zu tun. Und es ist unglaublich, wie gelähmt wir in diesem Land sind und dass es immer noch so lange braucht, bis dass wir das einfach akzeptieren und den Willen entwickeln, das zu verändern.
Ja.
Denn dieses Land, wir haben jetzt, ich würde mal behaupten, 2 Jahrzehnte erlebt oder nein, eigentlich sogar 3 Jahrzehnte erlebt, wo es in diesem Land echt gut ging. Ja. Und gut funktioniert hat. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das wird nach Corona nicht mehr so sein.
Absolut nicht. Aber ich finde es spannend. Ich dachte nämlich, du meintest einen anderen Tweet von Elon Musk. Er hat nämlich vor ein paar Tagen über ZDF getweetet, weil es nämlich eine Doku gab, eine investigative, fundierte Doku über das Werk, dass das nämlich gar nicht so umweltbewusst ist und was da alles hintersteckt und so weiter und so fort. Und da hat er einfach bei Twitter reingeschrieben, so sinngemäß, ey ZDF, lass das mal. So, ich organisiere euch da Arbeitsplätze, jetzt hör mal auf damit. Also quasi, das war jetzt Kritik an Deutschland, aber das ist wiederum ein Kompliment, dass es hier so offene Medien gibt, Medien, die sich da hinein recherchieren können, Medien, die in diesen Skandal aufdecken und so weiter und so fort. Ich dachte erst, du meintest den Tweet, deswegen sind meine Augen so groß geworden. Aber witzig, dass er sich momentan so viel mit Deutschland beschäftigt, der arme Kerl.
Ja.
Er sieht dem Kinderschokoladekind sehr ähnlich.
Ja klar,
krass,
aber selbstverständlich tut er das. Schließlich ist er ja von oben bis unten durchgebotoxt. Das ist ich weiß auch nicht, warum Männer das tun. Weil, lasst euch eine Sache gesagt sein, ihr Männer habt das große Glück, dass ihr mit dem Alter einfach wunderschön werdet. Ich finde ältere Männer so unglaublich attraktiv. Und hört auf, bitte hört auf, euch so eine Scheiße ins Gesicht zu spritzen. Ist schon schlimm genug, dass wir Frauen glauben, wir müssten es auch tun.
Das wollte ich gerade sagen.
Aber bitte, ihr macht das einfach nicht. Ja. Glaube mir, je älter du bist als Mann, desto attraktiver wirkst du.
Ich kann das selber nur an Frauen richten. Wenn du, also außer du bist jetzt wirklich unzufrieden mit deinem Aussehen, ansonsten lass es. Es gibt Frauen, die sagen, boah, ich lass mir meine Lippen aufspritzen, damit mich Männer toll finden. Ich kenne aber keinen Mann, der sagt, ach guck mal, wie hübsch die ist, die hat aufgespritzte Lippen. Diese Situation habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt und viele meiner Freunde sind Männer. Aber es gibt jetzt einen Gegentrend. Ich folge Influencer nicht, aber ich sehe ja immer wieder so in meinem Newsfeed so ein paar Influencer und die lassen sich jetzt die Tattoos entfernen, die wollen sich die Brüste wieder verkleinern lassen. Es geht jetzt wieder irgendwie so der Trend zurück zur Natürlichkeit. Auf der anderen Seite gibt es aber immer noch Influencer, die so richtig fast schon reportagig ihre Brustvergrößerung begleiten und fast schon so servicemäßig. Ja, Mädels, wenn ihr Hilfe braucht, hier und hier bekommt ihr die Beratung, da werden so diese Implantate gezeigt und so, also so diese der Weg hin zu einer Schönheits-OP wird halt immer kleiner und kleiner und kleiner und das ist irgendwie, es wird auch immer bezahlbar,
ja,
habe ich
das
Gefühl.
Ist es.
Und das ist ein Weg, der absolut nicht gut ist. Also wenn du wirklich komplett unzufrieden bist, mach halt, wenn du meinst, aber tu es nicht für andere.
Ja, also das mit den Lippen zum Beispiel bei Frauen, es ekelt mich an. Ich will niemandem da draußen wehtun, macht das, was ihr machen wollt. Ja. Weißt du, was mich daran so abtörnt an offensichtlichen Schönheits-OPs? Ich denke mir immer, boah krass, warum hat er oder warum hat sie das gemacht? Das wirkt immer so... Ich hasse mich für diese Aussage, aber ich denke dann immer, boah krass, warum hat diese Person das so nötig? Weißt du, was ich meine? Ja. Und das turnt mich einfach extrem ab. Und auch so dieses offensichtlich Gemachte an den Lippen und dieses offensichtlich Gemachte an der Nase, also alles, dieses offen, boah, keine Ahnung. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe wirklich viele, viele Jahre darüber nachgedacht, gewissermaßen auch eine Schönheits-OP zu machen, eine etwas größere oder komplizierte. Aber auch jetzt, ja, also einfach, weil es mir körperlich damit besser gehen würde, weißt du?
Aber hast du nicht nötig. Das sage ich jetzt nicht einfach so.
Oh, es ist voll ekelhaft, wenn wir nicht zueinander sind. ich hab's letztendlich...
Okay, verpiss dich, du Schabracke. Das schneiden wir raus.
Also ich wollte etwas an meinem Körper verändern, um es mir leichter zu machen.
Willst du darüber reden?
Wie du das sagst, wie so in meiner Psychotherapie. Ja, ich wollte mir tatsächlich die Brüste viele Jahre lang kleiner machen lassen und bin das auch so sehr konzentriert angegangen. Und ich muss gestehen, dass ich aber so in den letzten Jahren immer wieder an den Punkt gekommen bin, wo ich dachte, irgendwie habe ich Angst davor gehabt, weil ich habe mich so daran, also das bin halt ich, weißt du? Und auch wenn das schwerfällig ist und wenn es auch oft nervt und so und man merkt natürlich auch Blicke und sowas, ne? Die stören mich jetzt an sich nicht, aber es gehört halt irgendwie zu mir und ich habe gedacht, würde ich mich wie amputiert fühlen? Es klingt
so krasser
komisch,
Gedanke,
aber ich habe darüber nachgedacht, wie würde sich das wohl anfühlen, morgens aufzustehen und einfach einen ganz anderen Körper zu haben, weil für mich wäre das einen ganz anderen Körper zu haben. Das wäre ein so radikaler Eingriff, dass das, also ich weiß, ich müsste Monate damit verbringen, Leuten zu erklären, warum ich etwas verändert habe an mir, weißt du? Weil das natürlich sehr auffällig wäre, wenn ich auf einmal mit deutlich kleinen Brüsten rumlaufen würde und ich denke mir, A, will ich es den Menschen nicht erklären müssen, ich will nicht, dass die darüber reden, und einfach, es ist halt einfach mein fucking Körper. So.
Aber also ohne dass ich jetzt irgendwie in deinem Körper stecke oder das nachvollziehen kann, weil ich ja offensichtlich nun mal keine Brüste habe, für die ich einen BH brauche. Aber ich finde, wenn man sich wirklich unwohl fühlt, wenn man wirklich Rückenschmerzen hat, wenn man wirklich deswegen schlecht schlafen kann und das für sich macht, ist es was anderes. Aber wenn andere fragen, ganz ehrlich, fickt euch. Es kann euch scheißegal sein. Außer es sind jetzt vielleicht deine besten Freunde, die sich wirklich um dich sorgen. Aber wenn es irgendwelche Motherfucker sind, die einfach nur über Titten reden wollen, schütt den Kaffee ins Gesicht.
Ach, das ist auch gar nicht so sehr das Problem. Es ist eher so der Gedanke, der komisch ist, dass ich von jetzt auf gleich einen komplett anderen Körper hätte und so, klingt das krank, aber ein Thema, mit dem ich mich gefühlt seit meiner frühen Jugend irgendwie auseinandersetzen muss, nämlich, dass ich gigantische Brüste habe. Das klingt jetzt so blöd, aber es ist wirklich eigentlich immer ein Problem für mich gewesen. Ja. Und dass dieses Problem von jetzt auf gleich auch weg wäre, fühlt sich auch irgendwie komisch an. Weißt du, was ich meine?
Ja, weil du damit umgehen gelernt hast.
Genau. Stell dir vor, du hättest eine sehr markante Nase. Also extrem markant und du hast irgendwann gelernt, damit umzugehen. Es ist ein Teil von dir, auch wenn dir das vielleicht jahrelang irgendwie nicht gefallen hat. Aber es ist das, was du bist.
Ja.
Und das zu verändern ist komisch auch, weil du lernst ja im Leben immer wieder neue Leute kennen. Und es wird ganz, ganz viele Menschen geben, die dich mit deiner richtigen Nase gar nicht mehr kennen.
Voll.
Also es ist vielleicht, höchstwahrscheinlich ist das auch alles vollkommen übertrieben, so wie ich das sehe, aber es hat sich irgendwie nicht mehr richtig angefühlt, mich so krass zu verändern.
Ich habe eine, wo das genau zutrifft, eine aus meinem Abiturjahrgang. Sie hatte eine ganz neutral und objektiv nicht perfekte Nase, weil da so Hubbel drin waren. Aber wir haben uns alle daran gewöhnt und sie ist eine hübsche Frau. So, ja. Das ist einfach Fakt.
Ja.
Und sie hat das an sich verändern lassen und dann war es so komisch. Sie hat sich selbst besser gefallen, also sie hat ihr Ziel erreicht, ist ja auch okay, aber alle fanden es erstmal komisch irgendwie, also weißt du, was ich meine?
Voll.
Auf der anderen Seite hat es mich auch nichts anzugehen, sie oder sie zu bewerten oder so ähnlich, aber ich ganz persönlich fand sie davor hübscher, aber es kann ihr ja egal sein, das kann mir auch egal sein, weil ich mit der nichts am Hut habe und ich bin ja auch nicht imstande, das zu bewerten, aber verstehst du, was ich meine?
Voll.
Dieses... Es ist wie dieses hässliche Entlein, sobald es woanders ist, es gehört zu den normalen Entlein. Weißt du, was ich meine?
Ich würde auch nicht wollen, dass Will Smith.
Aber das TH-Problem, ja.
Smith seine Segelohren anlegt.
Ja.
So, das wäre komisch.
Oder Quentin Tarantino. Channing Tatum.
Hat er auch Segelohren?
Ja, krass, ganz krass.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, doch. Mickey Beisenherz auch. Und ich bald auch.
Ey, ich hab zwar keinen Artikel der Woche, aber ich habe etwas überflogen, was ich ganz interessant fand und das nennt sich Revenge Bedtime Procrastination. Auf Englisch kann ich es nicht aus. Ey, wir haben heute echt ein Englischproblem, ne?
Mhm.
Also Revenge Bedtime Procrastination. Das ist, wenn Menschen ins Bett müssen oder eigentlich auch ein bisschen müde sind, aber nicht wollen, dass der Abend endet, also bleiben sie ganz lange wach.
Ja.
Das ist dieses nicht ins Bett gehen können, obwohl eigentlich muss ich ins Bett.
Mhm.
Und in diesem Artikel hat ein Psychologe beschrieben, seiner Auffassung nach liegt das daran, dass Menschen sich fürchten vor dem nächsten Arbeitstag oder vor der nächsten Aufgabe, die am nächsten Tag kommt. Und deswegen bleibt man so lange wie möglich wach, weil man ist ja dann noch im Feierabendmodus sozusagen und im Entspannungsmodus. Jetzt ist meine Freizeit. Und wenn ich einschlafe, dann stehe ich auf und dann ist die Freizeit nicht mehr da.
Krass.
Daher kommt dieses, oder scheinbar sagt auf jeden Fall dieser Psychologe, kommt dieses, eigentlich bin ich müde, aber ich bleibe jetzt bis 2:30 wach in der Nacht.
Ich dachte, das kommt daher, weil du Schiss hast, etwas zu verpassen.
Aber das geht ja einher. Ne?
Also dieses Fear of Missing Out heißt das, glaube
genau,
ich. Ne?
Ja, genau, Fear of Missing Out. Aber das geht ja eigentlich einher. Du willst deine Freizeit nicht verpassen, sozusagen.
Was das aber bestätigt, deswegen finde ich mich da gerade wieder, ich habe ja lange in der Gastronomie gearbeitet und du hast da halt auch manchmal Spätschichten. Das heißt, deine Freizeit findet vor der Arbeit statt und nicht wie bei, in Anführungszeichen, normalen Menschen, nach der Arbeit.
Mm, ja.
Und da ist es wirklich so, du hast den ganzen Tag im Hinterkopf dieses, ich muss nachher arbeiten. Wir gucken gerade Fußball, ja, aber ich kann nicht 2 Bier trinken, weil ich muss nachher arbeiten.
Mm.
Es ist immer in deinem Hinterkopf und es hemmt irgendwie. Es ist wie so ein durchsichtiger Käfig, weil du nicht zu 100% frei bist, weil du ja weißt, du bist an diese Uhrzeit gebunden. Und das bestätigt das ja so ein bisschen, weil ich nicht dieses Schlafen dazwischen habe.
Ja, total.
Ganz krass.
Und dann wiederum, weißt du, als Kind hat man ja auch oft gehört oder oft gesagt bekommen, ja, dann gehst du ins Bett so und dann, wenn du aufwachst, passiert dann halt was Schönes. Und oftmals ist es dann auch so, dass ich denke, boah, ey, ich gehe heute extrem früh ins Bett, dann ist morgen schnell da und dann kann es endlich losgehen mit was auch immer. Und also ich beobachte dieses Phänomen tatsächlich auch bei mir, muss ich gestehen.
Oh, ich muss gerade daran denken, wie ich mit meinem Vater mal in den Moviepark gefahren bin. Damals noch Movie World, ich glaube ja. Hier in Bottrop-Kirchhellen. Und da lief am Vorabend ein Star Wars-Film. Und wir lieben Star Wars, mein Vater und ich. Und mein Vater hat gesagt, komm, lass uns noch den Star Wars-Film gucken und morgen fahren wir dann in den Freizeitpark. Ich habe gesagt, nein, Papa, ich gehe jetzt schlafen, weil je schneller sind wir im Freizeitpark.
Oh, wie süß.
Das war richtig, so ein richtig tolles Wochenende. Ich habe so ein bisschen Star Wars geguckt, bin schlafen gegangen und am nächsten Tag ging es auf die Achterbahnen und wir haben Scheiße gefressen und so. Also hier so Junkfood und so. Das war cool, ja.
Das ist, finde ich, ein sehr cooles Thema, über das wir reden müssen. Der Abend davor und der Morgen danach. Der Abend davor, bei mir ist das so, wenn ich in den Urlaub fahre, was gefühlt seit 10.000 Jahren nicht geschehen ist, versuche ich mir immer den Tag vor diesem Urlaub freizuhalten, damit ich einen richtig geilen Abend verbringen kann. Denn die Vorstellung, so, ne, du kommst am Abend mit deinen Freunden zusammen, man isst was, man trinkt was, man ist unterwegs, man hat richtig, richtig Fun und richtig Spaß, um am nächsten Tag dann einfach aufzustehen, zum Flughafen zu fahren und, keine Ahnung, 2-3 Wochen richtig geil Urlaub zu machen. Finde ich total geil. Ich liebe es.
Voll. Ich bin auch schon an Vorabenden feiern gewesen.
Also können wir, glaube ich, festhalten, der Abend davor ist oftmals besser als der Morgen danach.
Mhm.
Was ist so der schlimmste Morgen danach für dich? Hattest du mal so einen richtig, richtig, richtig schlimmen Morgen danach?
Ja, ich war mal auf einem 30. Geburtstag, was parallel auch Tanz in den Mai war. Wir waren auf einer 90er Trash-Party.
Geil.
Schön mit Quit playing games with my heart und alles, also wirklich Backstreet Boys und alles, was du brauchst für so eine Party. Und dieser Abend war so geil, dass ich am nächsten Tag, das habe ich manchmal nach Saufpartys, mein alter Mitbewohner hat das sogar immer, und zwar wie so eine Depression. Am nächsten Morgen. Mhm. Ein Kumpel von mir, ich habe das jetzt nicht gegen recherchiert, der hat immer gesagt, dass du deine ganzen Glückshormone am Vorabend alle ausschüttest und quasi der Akku leer ist.
Ja.
Und am nächsten Tag bist du quasi kurze Zeit unglücklich. Es war richtig, ich bin aufgewacht und ich habe das Gefühl, okay, fuck, was hast du gemacht? Hast du deine Mutter enttäuscht? Hast du deine Freundin enttäuscht? Hast du Scheiße gebaut? Aber ich habe nichts gemacht, es war nichts. Aber ich hatte immer im Hinterkopf dieses Gefühl, Scheiße gebaut zu haben. Als wenn ich irgendeinen Scheiß gemacht habe, aber ich habe nichts getan. Und das hat so ein paar Stunden gedauert, so spätestens bis zum Frühstück, bis zum ersten O-Saft, bis mein Körper wieder so ein bisschen auf Betriebstemperatur kam. Dann ging das so langsam weg und mein alter Mitbewohner, schöne Grüße an Pascal, der hat das fast immer.
Mhm.
Am nächsten Tag geht's ihm richtig dreckig. Du kannst auch nicht bei ihm klopfen, so, der macht nicht auf die Tür. Mhm. Ich habe ja mit ihm zusammen gewohnt. Der bleibt 4-5 Stunden bei sich und glotzt und macht sonst nichts.
Heul doch.
Ja.
Wir Frauen haben 5 Tage im Monat genau diese Symptome und müssen bis zu den Wechseljahren damit klarkommen. Also ja, halt
doch.
Maul. Halt dein Scheiß.
Verblute! Spaß, ey, Spaß, ne Spaß. Ich bin doch einer von euch, ich bin doch ein Feminist.
Ich wünschte, wirklich, das wäre wirklich mein Traum, einen Tag lang einem Mann dabei zuzusehen, wie er damit zurechtkommt. Wirklich, das wünschte ich mir so sehr.
Ganz kurz, ist das dein schlimmster Morgen? Also wirklich, wenn du deine App wach hast? Nein. Beschreibe mal deinen schlimmsten Morgen.
Also ich sag mal so, ich glaube, den schlimmsten Morgen danach hatte ich jetzt in 2 Fällen.
Ja.
Oder in 2 Situationen gibt's den ganz schlimmen Morgen danach. Der Morgen, nachdem du erfahren hast oder wenn du aufwachst und den Abend vorher oder den Tag vorher hast du eine Todesnachricht gekriegt.
Ja.
Du stehst auf, das Erste, was dir in den Kopf kommt, ist, oh mein Gott, sie ist nicht mehr da oder oh mein Gott, er ist nicht mehr da. Das finde ich ein brutal schlimmer Morgen danach.
Ja.
Und der Morgen danach bei Liebeskummer. Also wenn du Schluss gemacht hast oder meinetwegen auch jemand mit dir Schluss gemacht hat und du stehst am nächsten Morgen danach auf und du realisierst, fuck. Weil die ersten 1-2 Sekunden bist du noch im Traumschlaf-Wach-Modus. Ja. Und dann, bam, ist es da. Und du realisierst es und du denkst dir, oh mein Gott. Und dann gehst du durch diesen verfickten Scheißtag. Und dann, wenn du klug bist, ist dieser verfickte Scheißtag immer noch so gut, dass du abends dich mit deinen Freunden triffst und einen guten Abend hast und dann wiederum am nächsten Tag in den Urlaub fliegst für 3 Wochen.
Das ist krass, weil du hast jetzt natürlich meinen verkaterten Morgen komplett gecrashed. Natürlich ist eine Todesnachricht viel schlimmer als ein verkaterter Morgen.
Ja.
Wobei ich aber sagen muss, wenn ich am Abend die Nachricht bekomme, wache ich am nächsten Morgen, klar geht es mir immer noch nicht viel besser, aber ich habe zumindest geordnete Gedanken. Das habe ich ganz oft.
Das habe ich gar nicht zum Beispiel.
Echt,
ne?
So dieses Schlafen nach drüber, das ist bei mir wirklich, das funktioniert richtig, richtig, richtig oft, dass ich am nächsten Tag mir denke, ja klar, das ist die Lösung.
Ich hätte das auch, aber bei mir macht eigentlich Schlafen nach drüber alles nur viel schlimmer. Ich brauche wirklich so 4-5 Tage, ich muss das zerdenken, ich muss mich damit aufhalten, ich muss mich quälen, ich muss richtig durch die komplette Scheiße gehen.
Ja.
Und dann erst komme ich zu einem Schluss. Mir hilft dieses schlaf eine Nacht drüber und dann sieht die Welt morgen anders aus. Funktioniert bei mir überhaupt nicht.
Krass.
Leider.
Wir sind heute die Kings der Überleitungen, weil dieses Thema passt krass zu meinen Rough Questions. Ich habe nämlich meine Hausaufgabe erledigt. Und zwar ist meine erste Rough Question, es ist eigentlich die zweite, aber es passt jetzt einfach zu dem Thema
aber
von gerade sehr gut.
Aber du musst einleiten und Rough Questions einfach nochmal erklären für all diejenigen, die jetzt heute zum ersten Mal zuhören.
Es hört keiner zum ersten Mal zu. Wir haben eine geile Stammkundschaft.
Ja, wir haben aber auch immer wieder neue Leute, die zuhören.
Ja, okay. Also Rough Questions, das sind drei besondere Fragen, die meistens von Rav kommen, nachdem sie mich anguckt wie eine Psychopathin. Das sind drei Fragen, die sollt ihr mit nach Hause nehmen, die sollt ihr für euch beantworten, die sollt ihr euren besten Freunden stellen oder euren Eltern oder Leuten, die euch besonders wichtig sind. Weil es oft besondere Fragen sind, bei mir sind es zumindest zwei, würde ich behaupten. Fangen wir mit der ersten an, weil die gerade zu dem Thema, finde ich, ganz gut passt. Mit welchem oder mit was für einem Menschen würdest du gerne tauschen? Jetzt nicht Fiktion, sondern also jetzt nicht irgendwie Schneewittchen oder so, sondern schon echt. Es muss keiner sein, den du kennst, kann, aber wenn du ein bisschen Bedenkzeit brauchst, ich habe sofort einen gehabt.
Ich habe auch jemanden im Kopf, aber es ist nicht direkt eine Person, eher eine Gruppierung sozusagen. Ich wäre sehr, sehr, sehr gerne jetzt nochmal so ein 8-jähriges Kind.
Echt? 8?
Ja, 8 Jahre.
Aber Kindergarten war auch geil.
Nee, 8, weißt du warum? Weil du mit 8 schon ein Gefühl für diese Welt hast. Ja. Und für das, was du willst, was dir Spaß macht und was du noch nicht magst. Also du hast ein sehr klares Bewusstsein, aber du hast keinerlei Verpflichtungen mit 8.
Mhm.
Und alles ist leicht. Ja. Und alles liegt in der Zukunft, das richtig gut ist.
Die 8, die lacht.
Die 8, ich weiß auch, also 8 ist, glaube ich, schon ein tolles Alter. Ja,
ja, voll. Aber wir reden jetzt schon von außerhalb der Pandemie, ne?
Also ja, klar.
Jetzt 8, weiß ich nicht, ob das
jetzt
so geil
ein Kind
gerade
zu
ist.
Sein ist. Traurig,
ja,
würde ich behaupten. Ja. Oder deinen Schulabschluss gerade zu machen oder sowas.
Ja.
Wenn ich darüber nachdenke, Führerschein machen,
ja.
Also wirklich Abschlussball haben, sich auf einmal, ich habe mich nie im Leben so erwachsen gefühlt wie mit 18, 19. Du spürst, ich bin auch so ein Mensch, ich war richtig krass in einer Sturm- und Drangzeit, so von hat relativ früh bei mir schon angefangen, würde ich sagen, so mit so tatsächlich so 14 oder so, würde ich behaupten. So als mir klar wurde, welchen Job ich im Leben machen werde.
Ja.
Von da an bis so Anfang, Mitte 20 hatte ich eine so heftige Sturm- und Drangzeit. Ey krass, die hat wirklich über ein Jahrzehnt gedauert und dann war das weg.
Ja. Jetzt ist aber noch ein bisschen Sturm zumindest.
Es ist der Morgen danach.
Es kommen bessere Zeiten.
Ja.
Bei mir ist es tatsächlich...
Ich bin heute in einer so richtig, richtig krass tiefen, depressiven Stimmung. Es tut mir leid, aber das hat man halt auch manchmal.
Also entweder schauspielerst du gut oder du hast in meiner Anwesenheit gute Laune. Oder beides.
Du bist heute reingekommen, ich erzähl das. ich habe heute echt Tränen verdrückt und es war einfach eine richtig schwere Woche irgendwie. Es sind sowieso harte Zeiten für ganz viele Leute und ich schäme mich auch oft, weil ich denke, krass, es geht uns noch so gut und ich bin überrascht davon, so zu sehen, wie dann doch die meisten sehr tapfer durch diese ganze Scheiße gerade gehen.
Ja.
Aber heute war wirklich so Endzeitstimmung bei mir und ich habe dich auch die ganze Zeit genervt, kommst du jetzt endlich, wir müssen aufnehmen. Und dann kaum warst du die Tür rein, habe ich so lachen müssen wegen irgendwas und da ist mir aufgefallen, ich habe den ganzen Tag heute nicht gelacht.
Echt?
Ich schwöre dir.
Krass.
Boah, ich könnte gerade heulen wieder. Ne? Weil das so eine anstrengende, scheiß, schlimme Woche für mich war. Und als du die Tür reingekommen bist und ich wusste, ey geil, Sascha ist da, wir werden jetzt zürisch essen und wir werden Chai und Rauch aufnehmen und Spaß
haben. Und ich
habe
dir ein Vanilleeis mitgebracht.
Und das ist es. Du hast ja schon so ein bisschen gespürt. So,
die dass braucht
ich,
was. Die
ja,
braucht Zucker, die Frau.
Die braucht heute mal ein bisschen Zucker. Und dann kam er hier an mit einem glühend heißen Cappuccino und einem Eisbecher von meiner Lieblingseisdiele. Und ich dachte mir, oh mein Gott, genau das habe ich gebraucht, also vielen Dank. Ja, aber hat man manchmal und ja.
Willst du über die Woche reden?
Ach, hör mal, das ist nichts Spektakuläres.
Nee, okay.
So, das ist ja das Schlimme, Sascha. Ich glaube, dass jeder von uns so eine Zeit hat, ja, oder auch mal so Phasen.
Ja.
Und ich in meiner Überheblichkeit glaube immer, ich sei so selbstbewusst und darf und steck das gut weg, aber dann hat man es halt einfach mal, ne? Und ja, ist nicht so schlimm. Jetzt sitzen wir hier an diesem Freitagabend und nehmen Schein und Rauch auf. Und ich habe Eis gegessen und Shawarma und ich habe sehr viel Kaffee heute getrunken und Cappuccino.
Geil.
Vielen Dank. Ich wäre gerne ein 8-jähriges Kind, ja. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es tatsächlich ein Astronaut. Ich würde liebend gerne die Welt sehen. Ich würde auch liebend gerne mal in einer Rakete sitzen. Dieser Flug, dieses Herumschweben und einfach so zu sehen, am Ende des Tages sitzen wir alle in einem Boot und das meine ich auch irgendwie positiv. Wie hier von Sido und Andreas Burani, Astronaut, da geht es ja auch so darum, so, ey, kommt mal alle klar auf euer Leben, wir gehören doch alle zusammen, egal welche Hautfarbe, egal ob dick, dumm, doof oder dünn oder intelligent oder nicht intelligent. Und diesen Blick würde ich liebend gerne mal einnehmen, dieses Runterschauen. Und ich glaube, dann kriegst du deine Umwelt, schätzt du sie nochmal ganz anders ein, viel positiver als vorher, wenn du diesen riesig blauen Planeten siehst, beziehungsweise von dieser ISS-Station wohl eher ein kleiner Planet, der für dich aber riesig groß ist, weil wir sind eigentlich nur ein Furz im Universum. Und ich glaube, als Astronaut realisierst du das viel mehr als in irgendeiner Station, wo du durch so ein Rohr gucken kannst und so ein paar Sterne sehen kannst.
Aber hast du keine Angst vor dem All?
Irgendwie nicht. Ich bin schon aus Flugzeugen gesprungen. Ich liebe so Sachen. Also irgendwie, hier war das, das ist doch auch Elon Musk, der sowas plant, ne? SpaceX, war das nicht Elon Musk?
Ja.
Ich meine schon.
Ja,
Elon, wenn du uns hörst, mach mal einen Gutschein klar. Mm. Ich würde es machen. Aber es ist teuer, meine ich. Ich meine teuer, deswegen soll er einen Gutschein klar machen.
Mach Coupon klar.
Kurios ist ja, meine Eltern haben mir einen Fallschirmsprung zum Geburtstag geschenkt.
Oh mein Gott.
Es ist im Nachhinein ein bisschen kurios. Ja. Mama, Papa, wenn ihr mich hört, ich würde auch so einen SpaceX-Flug nehmen.
Ja. Ja, ich nicht. Ich habe da echt enorme Angst. Es ist eher Demut. Ähnlich wie im Meer. Dieses Unendliche macht mich kaputt im Kopf. Es macht mich wirklich kaputt.
Im Meer habe ich das auch. Aber auch, weil ich in Australien mal fast ertrunken wäre. Ich habe so ein minimales Trauma entwickelt, aber so nach oben hin nicht. Wenn so in die Luft. Ich würde auch gerne in so ein Sportjet diese Loopings machen und sie so fallen lassen und kurz vom Boden so weiterfliegen. Auf sowas hätte ich richtig Bock.
Weißt du, ich habe ja ganz, ganz krasse Höhenangst, ne? Also richtig perfide, vollkommen unnötig eigentlich. Ich habe mal für einen Radiosender eine Reportage gemacht. Da ging es um eine Segelflugschule. Und ich bin dann in so ein Segelflugzeug eingestiegen. Ja? Mhm. So, und ich dachte mir, ach komm, ich gucke einfach nicht raus, das passt schon. Dann setze ich mich da rein und irgendjemand sagte mir, ja, das ist ja auch, ne, also hat ja keinen Motor im klassischen Sinne und bla. Und ich habe mich da gar nicht so richtig mit auseinandergesetzt. Dann saß ich da drin und realisierte, wir starten jetzt, ne? Aber Moment mal, wie kommen wir denn da hoch? Ach so, wir werden da hoch katapultiert. Und wie bleiben wir oben? Ach, es gibt keinen Motor. Es kommt darauf an, wie die Luft gerade so steht. Ach so, das heißt, wir werden da oben rumfliegen und nichts wird mich davor schützen, abzustürzen. Ach so, es geht los.
Und ach so, einen Fallschirm habe ich auch nicht.
Ja, richtig. Und weißt du, was ich auch nicht wusste, ist, dass dieses Ding von gefühlt innerhalb von 2 Sekunden, kennst du das, wenn du so ganz schnell über so Hügel fährst und dein Herz rutscht so runter? Das ist passiert, also es fühlt sich wirklich an wie Achterbahn.
So ein Kickstart.
Diese Geschwindigkeit habe ich in meinem Leben nicht erlebt. Und das Schlimme war dann, ganz oben zu sein. Du sitzt in einem Flugzeug, ja, und du realisierst, du fliegst und du hörst kein einziges Geräusch.
Ja.
Das macht dich fertig.
Voll, voll. Ich kenne das eben von meinem Fallschirmsprung, der Sprung nach unten, ne? Du hast den Boden, den du immer näher und immer näher kommst, den hast du immer im Blick, aber du hast vor Adrenalin gar keine Angst. Ganz im Gegenteil, ich habe geschrien vor Freude. Aber sobald der Fallschirm auf ist und du vermeintlich safe bist, habe ich so ein Grummeln im Bauch gehabt. So fuck, weil du siehst den Schirm nicht. Du kriegst deinen Kopf, weil du so einen komischen Rucksack und so einen Typen auch an deinem Rücken hast.
Rucksack, ach ja, und ein Mensch ist auch noch dran.
Ja, so ein Tandemsprung. Ich habe meinen Kopf nicht nach oben bekommen. Das heißt, ich habe nicht gesehen, woran ich gerade hing.
Mm.
Und das hat mich verrückt gemacht. Also es war nicht dieses suizidale Fliegen Richtung Boden, sondern es war der Moment, wo ich eigentlich sicher war, nämlich an diesem Ding hing. Und dann sagt er so zu mir, ja, stell dich mal auf meine Schuhe, weil er war größer als ich und ich konnte mich auf die Schuhe stellen. Dann konnte er das so locker machen, sodass ich ein bisschen tiefer ging. Und ich so, nee. Und er so, ja, aber dann bist du noch sicherer und du hängst dann nicht mehr an mir, sondern an dem Schirm. Ich so, nein, nein, ich möchte an dir dranbleiben. Wie so ein Teddybär. So, nein, nein.
Ich möchte kurz anmerken, dass dieses Gespräch natürlich in einer anderen Lautstärke geführt wurde.
Ja, es war riesig laut.
Ja, klar. Ich hätte irgendwie Angst, mit so einem Vogel zusammen zu knallen oder so.
Kann auch sein, ja.
Kann das passieren? Ich finde das beeindruckend, dass Leute so aus Flugzeugen springen und so. Ich würde das auch so gerne machen. Ich höre nur Geiles von und alle sagen, mach das, wenn du die Gelegenheit hast. Unglaubliches Erlebnis, aber
180 Euro.
Puh. Irgendwann, ich glaube, ich werde das irgendwann im Leben auf jeden Fall noch machen.
Ist mega.
Aber mal gucken.
Ist mega. Okay, die nächste Rough Question. Die ist ein bisschen, ja, genau. Das ist so ein bisschen Nerd-Talk, aber es ist mir scheißegal. Was machen Radiosender in deinen Augen absolut falsch? Es können auch nur Kleinigkeiten sein. Es, weiß ich nicht, sagen zu oft die Uhrzeit oder was weiß ich.
Ich glaube, das größte Problem an Radiosendern ist die Arroganz zu bestimmen, was gute Musik ist und was nicht. Es gibt sehr viele Radiosender, die... Also Radio ist nicht mehr Trendsetter und das ist traurig. Wir spielen nur noch das, von dem wir glauben, dass es Trend ist.
Ja.
Ich finde, das spürt man aktuell sehr stark. Wir spielen in Deutschland und das bei übrigens allen Radiosendern ganz, ganz viel Musik, die gerade bei Instagram und TikTok läuft und gut geklickt und gepusht wird. Das heißt, unsere Hörer oder wie es eigentlich war, oftmals auch Plattenfirmen entscheiden gar nicht mehr, was im Radio läuft, sondern Social Media tut das.
Ja.
Und ich halte das für einen Fehler? Ich würde mir wünschen, oder ich glaube, der richtige Weg ist, dass Radiosender jetzt mal verstehen, dass der Anspruch ein anderer geworden ist, dass wir anders mit Musik umgehen müssen. Es gibt natürlich auch so Sparten-Radiosender, keine Frage, aber ich rede jetzt von uns als also von unseren Mainstream-Radiosendern.
Ja. Ja.
Ich glaube, da muss ich wirklich was tun. Auch dass ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Radiosender auch teilweise ein bisschen diskriminierend sind, muss ich ganz ehrlich zugeben.
In Personalentscheidungen oder den Zuhörern gegenüber?
Nee, ich meine tatsächlich, was auch die Musik angeht. Also wir dürfen nicht vergessen, Hip-Hop ist ein unglaubliches, wichtiges musikalisches Feld.
Ah, okay, ja.
Hip-Hop ist Kultur.
Mhm.
Hip-Hop hat viel, viel mit uns zu tun. Überleg mal, wir werden jetzt 30. Die Generation über uns hat auch schon viele Berührungspunkte mit Hip-Hop.
Klar.
Die Jüngeren noch viel mehr. Und es wird für mein Gefühl konsequent so ein bestimmter Bereich umschifft.
Ja, voll.
Mir ist natürlich klar, dass Straßenrapper oder dieses Jargon, sage ich jetzt mal, von Straßen-Hip-Hop oder so Straßenrap jetzt im Radio nicht läuft und auch nicht laufen sollte, klar, aber vielleicht ist das auch nur so ein falscher Eindruck. Ja, okay. Ich weiß es auch nicht. Wie siehst du das? Was muss besser werden?
Was mich ganz, ganz, ganz persönlich stört, was aber ganz, ganz viele Sender machen, ist, die lassen jeden Hörer mit jeder Meinung on air.
Mhm.
Also wenn ein Hörer eine geile Meinung hat oder was Geiles per Sprachnachricht geschickt hat, kann man das senden. Vielleicht ein geiler Tipp, ein geiler Service-Tipp, Corona-Spazierrouten zum Beispiel, irgendwas, was noch keiner hatte oder witzig ist oder mit dem du geil interagieren kannst. Das wird natürlich gemacht, wenn es das gibt, aber ansonsten wird einfach alles und jeder on air gelassen, was das Ganze entzaubert für mich.
Mhm.
Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, so als wenn ich jetzt irgendwie ein Zauberer wäre. Hey,
nee.
Ich bin on air, ich bin cool.
Die lassen uns beide ja auch on air.
Aber du verstehst, was ich meine.
Voll.
Also es ist so, bei vielen Sendern schalte ich tatsächlich weg, wenn andere von ihrem Privatleben erzählen. Weil mich ganz persönlich interessiert das oft nicht.
Mhm.
Und was ich nicht mag, was aber, finde ich, so ein bisschen nachgelassen hat, ist so diese anbietende Moderatoren und Moderatorinnen, dieses so, hey, ich bin gut gelaunt, seid ihr auch gut gelaunt? Und so dieses Geschauspiel.
Startet denn diesen Samstagmorgen mit uns, hey!
Ja,
ja, ja, ja, dieser ganze
entspannt
Scheiß.
Euch den Samstagmorgen mit uns.
Ja, ja.
Nee, Mann.
Ich gebe einen Fick,
ich schalte weiter jetzt.
Ja. Wie entspannt du bist, I don't give a fuck, ehrlich.
Also wirklich dieses authentisch sein, so sei wie du bist.
Ich muss tatsächlich sagen, Shoutout, ich weiß ja nicht, ob er uns vielleicht noch hört, hier und da. Wir hatten einen alten Chefredakteur, der jetzt einen ganz anderen Job macht.
Mhm.
Dieser Mann hat mich in vielerlei Hinsicht sehr beeindruckt. Und zwar war das ja auch jemand, ich weiß, als damals Trump Präsident geworden ist, habe ich eine sehr, sehr riskante Moderation damals gemacht on air und mich ziemlich klar positioniert ja. und Sachen richtig rausgeballert. Und ich habe es getan, auch mit dem Risiko, dass ich richtig krass auf die Fresse dafür kriegen werde. Aber ich konnte nicht anders. Ich muss es machen.
Ja.
Und dann hat mich unser ehemaliger Chef tatsächlich angesprochen und mir gesagt, ich fand das ganz, ganz stark. Und das war sehr mutig. Das hatte ganz viel Haltung. Du hast dich so stark positioniert, bla bla bla. Also nicht bla 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 abwertend gemeint, sondern einfach, ne, hat mir das dann so gesagt. Und ich dachte mir, ja, Mann, weißt du, er hätte auch kommen können und sagen können, das war Schrott, aber nein, er hat gesagt, du hast das gemacht und ich feiere das und hin und her. Und hat mir dann noch so ein, zwei Tipps gegeben, wie er vielleicht das so und so noch gemacht hätte. Und der hat das so durchgehend gezeigt, ne? Also dass das jemand mit Rückgrat ist in solchen Themenbereichen auch, ne? Und das habe ich ehrlich gesagt nie vergessen und muss auch sagen, das macht für mich ganz, ganz, ganz krass eine Führungsperson aus.
Ja, voll. War das, ich glaube, das waren gerade zwei Fragen, ne? Was machen Radiosender noch absolut richtig?
Ja.
Das machen wir nächste Woche.
Ja, machen wir nächste Woche.
Halten wir mal den Spannungsbogen oben.
Also richtig machen sie auf jeden Fall, dass sie dich und mich hier eingestellt haben.
Nein, Radiosender machen schon viel richtig, ne? Ja. Aber wir wollen es trotzdem teasig auf nächste Woche schieben. Machen wir so. Letzte rough question. Wann und wo hast du deine kreativsten Einfälle?
Boah, krass. Krass, diese Frage haut mich um. Ich habe ja erzählt, dass ich letztes Jahr mit dem Malen wieder angefangen habe.
Mhm.
Und ich kann dir sagen, ich habe letztes Jahr eine extrem magische Woche gehabt. Und zwar war das die Woche zwischen Heiligabend und Silvester.
Mhm.
Ich habe mich komplett weggesperrt. Und es ist etwas vorgefallen, das mich so inspiriert hat. Ich habe wirklich 7 Tage durchgemalt. Ich habe so viel kreative Scheiße gemacht. Ich habe richtig kreative Videos gedreht, richtig geil geschnitten. Ich habe also wirklich, bin morgens aufgestanden, noch bevor ich mir die Zähne geputzt habe, noch bevor ich Kaffee gekocht habe, ich habe losgemalt.
Bah.
Ich habe losgeschrieben. Es ist wirklich wie aus mir rausgeschossen.
Ja.
7 Tage am Stück. Ich konnte nicht mehr. Ich habe mich danach auch ein bisschen kaputt gefühlt irgendwie. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das war die wohl kreativste Woche, vielleicht nicht meines Lebens, aber doch vielleicht auch schon meines Lebens. Und ich würde mich so gerne in diesen Zustand zurückversetzen, aber in den habe ich mich nicht selbst gebracht. Deswegen kann ich mich auch nicht selber wieder reinbringen.
Wer hat dich denn da reingebracht?
Jemand und etwas. Ich will es nicht vertiefen, aber es war magisch. Es war echt magisch und das war... Kreativität ist nichts, was ich auslösen kann, war noch nie so. Es ist komplett von alleine. Ich kann mich auch nicht hinsetzen und sagen, so, ich schreibe jetzt dies und jenes.
Ja.
Es kommt, wenn es kommt. Wie ist es bei dir?
Es kommt mir richtig prollig vor. Also bei mir ist es die Toilette. Egal ob Stehpissoir oder, also meistens tatsächlich, es ist nicht so, dass ich im Sitzen, sondern es ist wirklich das Stehpissoir oft. Im Auto, aber während der Fahrt, also nicht irgendwie während ich stehe, sondern es ist wirklich während der Fahrt oder im Bett, aber vorm Schlafen. Das ist mir nämlich diese Woche aufgefallen. Aus irgendeinem Grund lag ich im Bett und mir ist durch den Kopf gegangen, wie wohl die Kreml-Chefs darüber beraten haben, wie sie Nawalny vergiftet haben. Es ist so erstmal so, ja, wir blocken, wir müssen jetzt erstmal einen Konferenzraum blocken. Ey, ist Raum 5 frei? Nee, da müssen wir gerade den belarussischen Diktatoren fördern. Das ist das Thema. Okay, können wir Konferenzraum 4 blocken? Ja, da reden wir darüber, wie wir die Oppositionellen um die Ecke bringen. Ja, ist ein ähnliches Thema. Können wir da rein? Ich habe mir jetzt richtig bildlich vorgestellt, wie die nach einem Konferenzraum fragen, wie die dann die Konferenz halten. Ja, wie vergiften wir ihn? Machen wir es klassisch mit dem Tee? Ja, nee, das hatten wir schon. Was können wir denn noch machen? Ja, lass uns doch die Unterhose nehmen, schön den Schwanz und den Arsch vergiften. Das ist krank, oder? Das ist mir durch den Kopf gegangen, wie die darüber diskutieren, über welche Körperöffnung sie ihn vergiften wollen. Krank.
Aber weißt du, was auffällig ist, Sascha? Pissoir im Bett oder im Auto, das sind Situationen, aus denen du erstens nicht direkt rauskommst, weil du gerade was erledigst.
Ja.
Und das sind Situationen, in denen du fast schon gezwungen bist, dich mit deinen Gedanken auseinanderzusetzen. Denn du liegst im Bett und bist kurz vorm Schlafen. Oder du stehst am Pissoir und schaust wortwörtlich gegen eine Wand. Ja. Also oftmals ja scheinbar Situationen, in denen es gar nicht anders geht, als nachzudenken.
Beim Autofahren sollte ich mich aufs Autofahren konzentrieren, aber ansonsten hast du recht, ja.
Aber kennst du das, wenn du Auto fährst und ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben und du denkst, oh mein Gott, wie habe ich die letzten 4 Minuten eigentlich überlebt? Bin ich gerade überhaupt durch Auto gefahren?
Ja, ich bin ja sehr oft in der Frühschicht, da habe ich das immer. Ich komme an und denke so, wie bist du hier hingefahren?
Oh Gott.
Wie bist du hier hingefahren um 4 Uhr morgens?
Ja. Ja.
Aber es ist witzig, dass du meine kranken Gedanken einfach so abtust. Ich bin richtig durch den Kreml gegangen in die Konferenzräume und habe die Nawalny-Diskussionen mitverfolgt, gedanklich. Sie waren wahrscheinlich völlig anders und irgendwie im Hinterraum. Aber ja, das ist mir durch den Kopf gegangen. Völlig krank.
Shoutout an
Alexei Nawalny.
Ja, auch er.
Guter Mann.
Weiß ich nicht.
Meinst du nicht?
Keine Ahnung. Ich sag dir ganz ehrlich, dieses ganze, wir müssen akzeptieren, dass wir alle einfach keine Ahnung haben. Wir haben keine Ahnung. Haben wir einfach nicht. Wir wissen
von?
Gar nichts. Von nix? Guck mal, bestes Beispiel. Okay. Bestes Beispiel. Also ich glaube, alle haben mittlerweile mitbekommen, dass ich wirklich überhaupt kein Erdogan-Fan bin. Und es gibt tausend Sachen an der, nicht Türkei-Politik, sondern an diesem konkreten Mann auszusetzen und zu kritisieren. Diese Woche gab es ja das Sofagate mit von der Leyen, wo ich mir dachte, Leute, wir haben ganz andere Probleme, als darüber zu reden, wo eine Sekretärin oder wer auch immer von der Erdogan-Regierung von der Leyen und XY hingesetzt hat. Ich will viel lieber von der Frau wissen, warum sie es verkackt hat, also die EU, genug Impfstoff gerade gekauft zu haben. Also worüber reden wir hier? Boah, ich habe mich jetzt hier wieder in Rage geredet.
Ist nicht so schlimm, weil wir müssen jetzt auch langsamer zum Ende kommen.
Ja, wir schneiden das einfach alles, was ich gesagt habe.
Okay.
Oh, Sascha, vielen Dank, dass du meine Stimmung heute wieder nach oben katapultiert hast.
Ein wunderschönes Wochenende und wenn es euch scheiße geht, gönnt euch ein Vanilleeis, Sophie Raaf. Das bringt's.
Ja, es war eigentlich das Fett im Shawarma.
Oder so. Und damit könnt ihr auch eure Eisdielen supporten in dieser schweren Zeit. In diesem Sinne.
Ja, Sascha sagt ciao.
Ciao.